HR Info. Hessen.
Das tragische Unglück auf dem Hohen Meißner bei Eschwege hat bundesweit für Bestürzung gesorgt. Eine Arbeitsgondel ist abgestürzt, 3 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Und jetzt suchen Experten weiter nach der Unglücksursache. Außerdem, Königin Silvia von Schweden hat ein Autorenteam des Hessischen Rundfunks ausgezeichnet. Dazu gleich mehr in der Sendung HR Info Hessen mit Anna Magel. Auf dem Hohen Meißner stürzt eine Arbeitsgondel aus etwa 50 Metern Höhe ab. 3 Arbeiter, die gerade eine Antenne an einem Sendemast anbringen wollten, kommen dabei ums Leben. Sie gehörten zu einer Firma, die auf solche Arbeiten spezialisiert ist. Der Sendemast befindet sich auf dem Gelände des Hessischen Rundfunks. HR-Intendant Manfred Krupp reiste selbst noch am Tag des Absturzes an die Unglücksstelle und zeigte sich sehr betroffen.
Dieser tragische Unfall hat bei uns allen große Bestürzung ausgelöst. Unsere Gedanken sind bei den Familien der Opfer. Wir werden alles dazu beitragen, dass der tragische Vorfall umfassend aufgeklärt werden kann.
Für die Ermittlungen ist jetzt das Amt für Arbeitsschutz und Sicherungstechnik des Regierungspräsidiums Kassel zuständig. Erste Hinweise deuten auf einen technischen Defekt, aber die Untersuchung ist noch nicht abgeschlossen und dauert noch bis mindestens nächste Woche an. Für die Angehörigen der Opfer ist es natürlich ein schwerer Schicksalsschlag. Auch für die Einsatzkräfte und die Menschen vor Ort war und ist es ein tragischer Vorfall, den sie erst einmal verarbeiten müssen. HR-Reporterin Maike Bratke berichtet.
Es sind Bilder, die man nicht mehr vergisst. Eine beschädigte Arbeitsgondel, Metallteile und Seilrollen auf dem Asphalt und 3 tote Menschen. Es ist ein Unglück, das Michael Häusner, Bürgermeister von Hessisch-Lichtenau, sehr beschäftigt.
Allein die Tatsache, dass dort 3 Menschen ums Leben gekommen sind, reicht schon aus, dass man im Grunde genommen komplett am Boden ist und mit den Angehörigen fühlt, aber auch mit den Einsatzkräften.
Eine nicht alltägliche Situation für die ehrenamtlichen Mitglieder der Feuerwehr. So einen Einsatz hatten sie noch nie, sagt Stefan Schlegel von der Feuerwehr Hessisch-Lichtenau.
Für mich war das eins der schlimmsten Bilder, das ich je gesehen habe. Ich bin über 20 Jahre in der Feuerwehr, ich habe schon viel gesehen, aber das war so ziemlich das Schlimmste, was ich je gesehen habe. Aber im Moment, in dem man vor Ort ist und in dem man das sieht, funktioniert man erstmal.
Das Bedürfnis, über die Erlebnisse zu sprechen, komme erst später. Deswegen haben sich viele Einsatzkräfte gestern Abend noch getroffen und sich ausgetauscht. Hilfe bekommen sie von Mitarbeitern der psychosozialen Notfallversorgung. Ganz wichtig sind auch der Rückhalt und gute Worte aus der Bevölkerung.
Das hilft, weil das eine versteckte Anerkennung ist für das, was wir da tun und für das, was wir da geleistet haben. Damit fühlt man sich gut, weil bei dem Einsatz gestern gab es ja außer den Bergungsarbeiten nichts mehr, was wir hätten tun können. Und umso schwerer ist es dann für alle Beteiligten. Und dann ist es gut, wenn man ein Feedback kriegt, wo die Leute sagen, Mensch, wir wünschen euch viel Kraft. Das gehört einfach dazu.
Dass die Menschen mitfühlen und ihr Leid zeigen, hat auch Bürgermeister Häusner erlebt.
Gestern waren verschiedene Veranstaltungen in Hessisch-Lichtenau und auch vom Landrat wurde dieses Unfallereignis angesprochen und alle Menschen in der Region sind natürlich über dieses Ereignis entsetzt und trauern mit den Angehörigen.
Die genaue Ursache des Unfalls ist noch nicht endgültig geklärt. Bisher vermuten die Ermittler, dass die Seilwinde, mit der die Gondel hochgezogen wurde, einen Defekt hatte. Deswegen wird sie nun auseinandergebaut und ganz genau untersucht.
Maike Bratke über den Gondelabsturz auf dem Hohen Meißner. 3 Menschen sind dabei ums Leben gekommen. Experten suchen jetzt weiter nach der Unglücksursache. Erste Hinweise deuten auf einen technischen Defekt. Vor 16 Jahren kam Thorsten Schäfer-Gümbel von der SPD in den Hessischen Landtag. Diese Woche hat er dort seine letzte Rede gehalten und sich endgültig aus der Politik verabschiedet. Im Oktober fängt er bei der Deutschen Gesellschaft für Zusammenarbeit GIZ an. Wie war Schäfer-Gümbels letzter Tag im Landtag? Tränen oder Bitterkeit? Unsere landespolitische Korrespondentin Heidi Radwilas war dabei.
13 Uhr im Hessischen Landtag. Thorsten Schäfer-Gümbel hat zu seiner Abschiedspressekonferenz geladen. Der Saal der Landespressekonferenz ist rappelvoll. Zu Beginn wirkt TSG, wie er genannt wird, etwas unter Druck, kurzatmig. Doch schnell hat er sich im Griff, als er folgende Bilanz seiner Parlamentsarbeit präsentiert.
484 Plenartage. Ich glaube, ich habe an 3 gefehlt. 319 Reden, 162 weitere Wortbeiträge.
So viele Zahlen? TSG liebt Zahlen, das sagt er selbst. Und vielleicht hilft deren Sachlichkeit dabei, die widerstreitenden Gefühle zu kontrollieren, die TSG aber so gar nicht haben will. Auch wenn er allen Grund dazu hätte. Dreimal hat er erfolglos versucht, Ministerpräsident Hessens zu werden. Dreimal ist er gescheitert. Dennoch sagt TSG:
Ich gehe erstens ohne Bitterkeit. Natürlich ein bisschen Wehmut ist auch dabei, aber ich bin mit mir völlig im Reinen. Das war eine gute Zeit. Ich habe viele spannende Dinge erlebt. Ich konnte an vielen spannenden Dingen mitwirken. Ich konnte auch etwas bewirken. Und alles hat seine Zeit. Jetzt fängt ein neuer Abschnitt an.
Der neue Abschnitt, das ist der Posten bei der Deutschen Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. Dass der wenig mit Politik zu tun hat, das dürfte TSG gerade jetzt besonders schwer fallen. Denn kaum hatte er seinen Rückzug aus der Politik angekündigt, kam ein Ruf aus der Bundes-SPD. Er müsse Interimschef der SPD werden. TSG nimmt an und leckt Blut. Kein Zweifel. Doch es bleibt dabei. Er geht.
Das ändert nichts daran, dass mir die Aufgabe derzeit, und das wird jetzt vielleicht den einen oder anderen wundern, auch Freude macht. Ja, sie erfüllt mich mit Stolz, diese Partei derzeit mit Manu Schwesig und Malu Dreyer zu führen. Sie macht mir auch Spaß, auch Themen zu bewegen, die mir einfach wichtig sind, dass es auf einmal nochmal eine ganz andere Wirkung hat.
Wirkung. Die beste Wirkung konnte die hessische SPD offenbar dann entfalten, wenn die größte Oppositionspartei atypisch mit der Regierung an einem Strang zog. Das sei bei Krisen des Autobauers Opel so gewesen, auch während der Finanzkrise. Und vor allem 2015, als vielen, vielen geflüchteten Menschen geholfen werden musste. Bei seiner letzten Rede im Hessischen Landtag erinnert sich TSG sichtlich bewegt.
Dass die hessische Sozialdemokratie das Angebot formuliert, auf jede Form der politischen Profilierung gegen die Landesregierung in dieser Situation zu verzichten und mit ihnen zusammen dafür zu sorgen, dass wir die großen Aufgaben meistern. Und darauf bin ich bis heute ziemlich stolz.
Dann wird der sich als Zahlen- und Vernunftmensch beschreibt, doch sehr persönlich. Dankt allen. Reinigungskräften, Fahrern, dem politischen Gegner, der Fraktion.
Ich will am Ende sagen, dass ich stolz und dankbar bin, 16 Jahre diesem Haus angehört zu haben, mit Ihnen gemeinsam, manchmal auch gegen Sie, Dinge zu diskutieren, zu erstreiten, zu verändern. Passen Sie auf sich auf und bleiben Sie sich jeweils treu. Herzlichen Dank.
SPD-Partei- und Fraktionschef Thorsten Schäfer-Gümbel hat sich diese Woche aus der Politik verabschiedet. Und sein Platz ist nicht unbesetzt geblieben. Die SPD-Fraktion hat schon eine neue Vorsitzende, nämlich Nancy Faeser. Die 49-Jährige hat bei der geheimen Wahl nur eine Gegenstimme bekommen. Als frischgebackene Fraktionsvorsitzende hat sie sich diese Woche auch an einem heftigen Schlagabtausch mit der AfD beteiligt. Ausgelöst hat das Ganze die Rede des AfD-Abgeordneten Herrmann. Er hatte Ministerpräsident Bouffier von der CDU vorgeworfen, er missbrauche den Tod des 8-Jährigen im Frankfurter Hauptbahnhof, um die AfD zu diffamieren. Dabei sei Bouffier mitverantwortlich dafür, dass es zunehmend Angriffe auf AfD-Politiker gebe. Unser landespolitischer Korrespondent Nicolas Buschlüter mit den Einzelheiten.
Schon der Titel der von der AfD beantragten Aktuellen Stunde, der politische Umgang mit Gewalttaten in Hessen, hatte die anderen Fraktionen Unangenehmes vorausahnen lassen. Die Rede des innenpolitischen Sprechers der AfD, Klaus Herrmann, bestätigte dieses Vorgefühl. Herrmann griff Ministerpräsident Bouffier gleich zu Beginn frontal an, warf ihm vor, den Mord an dem 8-jährigen Jungen im Frankfurter Hauptbahnhof und andere Gewalttaten zu benutzen, um die Alternative für Deutschland zu diffamieren.
Seine Aussage in der FAZ vom 11. August 2019, die AfD schafft ein Klima, in dem Gewalt denkbar wird, ist nicht nur falsch, sondern zeugt auch von einer subtilen Bösartigkeit.
Herrmann redete sich regelrecht in Rage. Den CDU-Regierungschef nannte er charakterlos und warf ihm niedere Beweggründe vor. Anschließend handelte sich der AfDler, der zugleich Landesvorsitzender ist, einen Ordnungsruf vom Parlamentspräsidenten ein.
Und Sie, Herr Bouffier, sind mit Ihren diffamierenden Aussagen nicht nur mitschuldig an den zunehmenden gewalttätigen Angriffen auf AfD-Politiker. Sie tragen auch eine entsprechende Mitschuld an den negativen gesellschaftlichen Entwicklungen in unserem Land.
Haben dem Ministerpräsident vorgeworfen, er wäre schuldig an den Gewalttaten. Das geht natürlich nicht, das rüge ich mit aller Schärfe.
Für diese Rüge gab es anhaltenden Applaus von allen anderen Fraktionen. Auch die Replik von Ministerpräsident Volker Bouffier fiel deutlich aus.
Ich bin sehr bewegt, ich bin aufgewühlt, weil ich gehofft habe, dass wir so etwas nicht erleben müssen. Zum Mitschreiben. Nicht eine einzige Bemerkung, die ich über Ihre Partei gemacht habe, bin ich bereit, auch nur um einen Millimeter zurückzunehmen. Das, was Sie heute hier gemacht haben.
So wie die AfD werde die CDU niemals werden, versicherte Bouffier.
Das war eine Inszenierung, was wir hier erlebt haben. Und wer Sie, Herr Abgeordneter, gesehen hat, es hat nur noch der Schaum vorm Mund gefehlt. Es war der nackte Hass.
Es folgte eine Abrechnung mit der AfD, der sich auch die Oppositionsfraktionen anschlossen. Der linken Politiker Hermann Schaus beklagte:
Wie unfassbar schäbig das ist, wird alleine schon daran deutlich, dass sich die Opferfamilie jeglicher politischer Vereinnahmung verbeten hat. Doch die AfD benutzt die Tat als Opfer und das Gedenken für politische Propaganda.
SPD-Fraktionschefin Nancy Faeser urteilte:
Dass Sie diese weitere Grenzüberschreitung heute begangen haben, das ist derart unmenschlich und verwerflich, das lassen wir Ihnen hier nicht durchgehen.
Grünen-Fraktionschef Matthias Wagner bilanzierte:
Und an alle Bürgerinnen und Bürger, ich glaube, mit der heutigen Debatte hat man gesehen, was passiert, wenn die AfD stärker wird.
Nicht zuletzt dürfte die Debatte aber auch den Umgang aller Fraktionen mit der AfD im Landtag nachhaltig verändern. Immer wieder war zu hören, ihre Maske sei jetzt gefallen.
Nicolas Buschlüter über den heftigen Schlagabtausch im Hessischen Landtag. Dabei hatte die AfD Ministerpräsident Bouffier von der CDU vorgeworfen, er verbreite Lügen über die Partei und sei damit mitschuldig an zunehmenden Angriffen auf AfD-Politiker. Die anderen Parteien reagierten schockiert auf diese Vorwürfe.
HR Info, Hessen.
Sie hören die Sendung HR Info Hessen mit Anna Magel. Große Ehre für ein Autorenteam des Hessischen Rundfunks. Königin Silvia von Schweden hat 11 Journalisten ausgezeichnet im Namen der World Childhood Foundation Deutschland. Die schwedische Königin ist Gründerin und Schirmherrin der Kinderschutzorganisation. Den World Childhood Award 2019 erhalten die HR-Journalisten für ihre Multimedia-Reportage Opfer ohne Stimme, wie wir unsere Kinder vor Gewalt schützen. Dabei hatten die Autoren letztes Jahr über das Thema Kindesmisshandlung in Deutschland berichtet. Eine Woche lang liefen dazu Berichte im Radio, auf hessenschau.de und es gab eine Fernsehdokumentation im Ersten. HR-Inforeporterin Corinna Tertel hat mit dem Rechercheteam gesprochen.
Es waren 4.180 Kinder, misshandelte Kinder, bundesweit im vergangenen Jahr, unter 14 Jahren. 313 Kinder davon allein in Hessen. Im Projekt Opfer ohne Stimme haben solche Kinder eine Stimme bekommen, wie Rebecca, die eigentlich anders heißt und anders klingt.
Und dann hat meine Mutter, glaube ich, überreagiert und hat mir halt eine Ohrfeige deswegen halt gegeben. Also ich habe dann selbst überreagiert, habe angefangen zu schreien. Dann kam mein Vater und, glaube ich, hat er mich mal gegen die Wand gestoßen, wo ich mein das Bewusstsein verloren habe. Daraufhin habe ich halt nur gesehen, dass er seinen Gürtel ausgepackt hat. Und an den Rest kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
Auch Täter bekamen eine Stimme. Im Falle dieses Vaters eine verzerrte Stimme.
Ich habe ihn erst gepackt und geschüttelt. Und um mir selbst genug zu tun, musste ich ihm dann noch die Ohrfeige geben. Ich fühle mich dann provoziert. Ja, und das schaukelt sich ja alles hoch. Die Eskalation ist dann, wenn es dann wirklich zur Gewalt kommt.
Mit dem Thema Prävention, Stichwort kein Täter werden, hat sich Autorin Daniela Klein befasst.
Was kann man tun, vor allen Dingen aus Sicht der Eltern, um dem vorzubeugen, Kindesmisshandlung oder eben in so eine Situation reinzukommen, wo man möglicherweise sein Kind dann misshandelt? Weil wir haben gelernt, oft kommt es aus einer Überforderung heraus, in der Eltern sich befinden.
Was läuft schon gut im Kinderschutz in Deutschland? Wo sind die Schwachstellen? Das hat das 11-köpfige Autorenteam gefragt. Und die Antworten waren zu hören. Etwa von völlig überforderten Mitarbeitern der Jugendämter, die zu häufig wechseln und zu viele Fälle auf dem Tisch haben, um sich angemessen um betroffene Familien kümmern zu können. Und die trotz größter Verantwortung wissen, sie können nicht jedes Kind retten.
Es ist schon mal ein Kind gestorben. Das war für mich sehr, sehr hart, weil ich diese Familie auch kannte. Und das Kind war für kurze Zeit aus der Familie draußen und ist dann wieder zurück. Und dann war es tot.
Personelle und materielle Engpässe in vielen Jugendämtern, mangelnde Qualifikation oder auch nur fehlende Sensibilisierung von Kinderärzten und Familienrichtern und die Tatsache, dass Kinderschutz kein Pflichtfach ist in der Ausbildung, weder für Sozialpädagogen noch für Juristen, das waren unter anderem Erkenntnisse der Recherche. Das Thema ist noch lange nicht abgehakt. Die Teamleiterin des Projekts, Petra Boberg.
Weil die strukturellen Defizite, es ist jetzt ein Jahr her, dass wir berichtet haben, gibt es noch immer. Und wir haben das Ziel definiert, nachzufragen und dran zu bleiben und immer wieder zu publizieren, ja, warum verändert sich denn eigentlich nichts, obwohl die Probleme auf dem Tisch liegen.
Ein Autorenteam des Hessischen Rundfunks hat den World Childhood Award 2019 erhalten. Die Auszeichnung überreichte Königin Silvia von Schweden persönlich und ehrte damit 11 Journalisten für ihre Multimedia-Reportage zum Thema Kindesmisshandlung in Deutschland. Aus Rivalen werden Partner. Die Frankfurter Volksbank und die Taunus-Sparkasse wollen künftig Filialen teilen, um Kosten zu sparen. Das heißt, an bestimmten Tagen werden nur Volksbankkunden betreut, an anderen nur Sparkassenkunden. Dieses Modell soll an vielen Orten in Hessen bald Alltag werden. Noch in diesem Jahr wollen die Banken 10 gemeinsame Filialen eröffnen. Weitere sind in Planung. HR-Info-Reporter Roman Warschauer hat sich diese Kooperation für uns angeschaut.
Online-Banking am heimischen PC oder unterwegs per App und Smartphone. Mehr als die Hälfte der Kunden bei Volksbanken und Sparkassen nutzt mittlerweile diesen digitalen Weg für Bankgeschäfte. Dennoch, da ist sich Eva Wunsch-Weber, Vorstandsvorsitzende der Frankfurter Volksbank, sicher, die Bankfilialen werden noch immer benötigt.
Es gibt nach wie vor nicht wenige Kunden, die aus verschiedenen Gründen die Filiale suchen. Sie möchten lieber persönlich zu uns kommen, die neben der digitalen Welt, auch das darf man nicht vergessen, den direkten Kontakt in den Filialen schätzen oder die eben auch, wenn sie Fragen haben, vorbeikommen wollen unkompliziert und ihren vertrauten Ansprechpartner möchten.
Auch bei der Taunus-Sparkasse wollte man auf die zunehmende Digitalisierung nicht einfach nur mit dem Dichtmachen von Standorten reagieren. So entstand die Idee, gemeinsame Filialen einzurichten, erklärt der Vorstandsvorsitzende Oliver Klink.
Wir reden von fast 50 Geschäftsstellen an vergleichbaren Standorten, die sich künftig einen Standort teilen werden. Wir teilen damit die wesentlichen Fixkosten. Und wir teilen alle Investitionen.
Im Main-Taunus- und im Hochtaunus-Kreis werden 26 gemeinsame Finanzpunkte entstehen, 17 davon mit Beratung. Das heißt, jeweils 2 Mitarbeiter der einen Bank sind an 2 Tagen in der Filiale, an 2 anderen Tagen die Mitarbeiter der anderen Bank. Erkennbar auch von außen. Die Beleuchtung wechselt jeweils zwischen Sparkassenrot und Volksbankblau. An 9 weiteren Standorten entstehen reine Selbstbedienungsfilialen. Dabei will man jetzt rasch mit der Umsetzung des Konzepts beginnen. Eva Wunsch-Weber.
Im Herbst werden wir ganz konkret mit dem Umbau der ersten Geschäftsstelle in Bad Soden-Neuenhain beginnen. Diese wird voraussichtlich Ende Oktober fertiggestellt sein. Weitere Geschäftsstellen, insgesamt dann noch 9 in diesem Jahr, folgen dann zeitnah in den nachfolgenden Monaten. Bis Ende des Jahres 2019 rechnen wir mit der Inbetriebnahme von 10 Finanzpunkten.
Alle 26 Standorte sollen dann innerhalb der nächsten 2 Jahre umgebaut werden. Immerhin insgesamt rund 100.000 Kunden beider Geldhäuser könnten zukünftig Finanzpunktkunden werden. Die Reaktionen darauf sind im Grunde positiv, wie einige Facebook-Kommentare zeigen.
Also Notfilialen sind ja immer noch besser als gar keine. Es dürfte aber irgendwann sowieso auf Online-Banking für alle hinauslaufen.
Konkurrenz hin oder her. Ich finde es super, dass die Kunden in dem Fall im Vordergrund stehen.
Das ist der Anfang vom Ende.
Ich hoffe mal nur, es gehen keine Arbeitsplätze abhanden.
5 Millionen Euro werden in die gemeinsamen Filialen investiert. Die Betriebskosten gegenüber einer klassischen Filiale sollen für jeden der beiden Partner um 40% sinken. Dabei soll aber, so erklärten es heute beide Seiten, kein Personal eingespart werden. Die Mitarbeiter in den künftigen Finanzpunkten wechseln zwischen verschiedenen Standorten oder werden an anderer Stelle in den Banken eingesetzt.
Die Frankfurter Volksbank und die Taunus-Sparkasse wollen künftig gemeinsame Filialen betreiben und so Kosten senken. Infos dazu hatte Roman Warschauer. Für Drogenkontrollen an Flughäfen werden ja für gewöhnlich Spürhunde eingesetzt. Doch die könnten bald Unterstützung bekommen, und zwar von Bienen. Richtig gehört, Bienen als Drogenschnüffler. Was sich erst einmal anhört wie eine Idee aus einem Roman, ist an der Gießener Universität bereits Realität. Dort erforscht ein Team aus Biologen, wie Bienen auf bestimmte Duftstoffe trainiert werden können. Und das können eben auch Düfte von Kokain, Heroin oder schriller Designerdrogen sein. Unsere Reporterin Eva Rösler hat den Wissenschaftlern bei der Arbeit über die Schultern geschaut.
Gerade versucht Biologie-Doktorandin Merle Bartling, eine Biene aus einem durchsichtigen Röhrchen mit einem Schieber ganz sanft in einen Apparat zu pressen.
Das kann manchmal ein wenig dauern, jetzt ist es aber drin. Mache ich wieder den kleinen Deckel drauf und dann sieht man schon, wie das Tier sich da in der Kammer bewegt.
Der Apparat ist so groß wie eine Autobatterie und aus Legosteinen gebaut. In den Kasten hinein führen viele verschiedene strohhalmdicke Schläuche. Durch jeden kann ein anderer Duft eingelassen werden. Beispielsweise eben der Duft von Kokain oder Heroin.
Der Duftstoff wird halt zu der einen Seite der Kammer eingeleitet und die Biene nimmt ihn wahr und flüchtet sozusagen direkt auf die andere Kammerseite.
Und das tut die Biene deshalb, weil mit dem Duftstoff auch kleine Elektroschocks einhergehen.
Das ist zwar unangenehm für das Tier, aber total ungefährlich.
Das Ganze hat die Biene innerhalb von nur 13 Minuten gelernt. Am Ende zeigt sie bei bestimmten Duftstoffen, wie zum Beispiel bei einem Rauschgift, ein auffälliges Fluchtverhalten, um den vermeintlich bevorstehenden Elektroschocks zu entgehen. Das heißt, sie krabbelt hektisch auf die andere Seite der Kammer. Dieses Fluchtverhalten soll dann später in der Praxis als Drogenanzeige dienen. Wie und wo genau, erklärt Institutsleiter Andreas Wilczynskas an einem Beispiel.
Beim Flughafen muss das Ganze so modifiziert werden, dass man zum Beispiel von den Gepäckbändern Luftproben gewinnt. Nicht? Das heißt, an den Gepäckbändern muss irgendwo Luft abgesaugt werden, wo dann ein Luftstrom von den Gepäckstücken direkt zu den Bienen geleitet wird.
Der Vorteil der Bienen gegenüber Hunden als Drogenschnüffler: Die Biene kann nach einem Training von einer knappen Viertelstunde direkt eingesetzt werden. Und das den ganzen Tag lang. Die Vierbeiner sind oft bereits nach 20 Minuten Schnüffeln erschöpft und brauchen viel länger, um trainiert zu werden. Allein es scheitert am Geld, um am Bienen-Drogenschnüffel-Projekt weiterzuforschen.
Wir brauchen als einen Geldgeber, eine Behörde oder ein Forschungsprogramm, wo dann das Interesse daran besteht, das umzusetzen.
Wilczynskas fehlen etwa 500.000 Euro. Damit wäre die Forschungsarbeit für 3 Jahre gesichert.
An der Gießener Universität versuchen Wissenschaftler, Bienen zu Drogenschnüfflern zu trainieren. Wie das funktionieren soll, das hat sich unsere Reporterin Eva Rösler angeschaut. Dem Hessen ist sein Stöffsche heilig. Schon die Darreichung des hessischen Apfelweins muss stilgerecht sein, nämlich im Bembel und im Gerippten. Dem Kulturgut Ebbelwoi soll jetzt in Hanau auch mit einem Museum-Ehre erwiesen werden. 50 Quadratmeter ist das Museum groß, also etwa wie eine übliche Einzimmerwohnung. Eröffnet wird aber noch nicht. Unsere Reporterin Yvonne Koch hat herausgefunden, warum.
Gleich hinter einem Feinkostgeschäft in zentraler Lage schließt sich der Raum für das künftige Apfelweinmuseum an. Alles ist frisch renoviert, der Umbau abgeschlossen, sogar der größte Bembel weltweit ist schon vor Ort. Aber trotzdem bleibt das Minimuseum noch geschlossen. Uwe Berndt, Vorstandsmitglied des Vereins Apfelweinzentrum Hessen, erklärt warum.
Um das Museum aufmachen zu können, brauchen wir natürlich Vitrinen, wir brauchen Schautafeln, wir brauchen professionelle Beleuchtung. Wir wollen manche Themen auch multimedial aufbereiten. Das heißt, das sind Dinge, die man dann auf einem iPad auch mal zeigen kann. Und da haben wir ein Konzept entwickelt und dessen Umsetzung würde ungefähr 30.000 Euro kosten.
Und diese Summe fehlt eben noch. Deshalb ist der Verein im Moment fieberhaft auf Sponsorensuche.
In einem ersten Schritt haben wir uns mal beschäftigt mit dem Thema Crowdfunding im Internet. Das nennt sich betterplace.org. Da sind auch schon erste kleinere Spenden eingegangen. Die wirklich dicken finanziellen Brocken kommen natürlich in aller Regel von Unternehmen, die einfach auch ein generelles Interesse an der Region haben.
Beim Landkreis ist dieses Interesse auf jeden Fall schon mal vorhanden, beteuert die erste Kreisbeigeordnete Susanne Simmler.
Das Thema Apfelwein ist ja auch engstens verbunden mit den Streuobstwiesen. Und die Streuobstwiesen, gerade in unserer Region, haben hohe kulturelle und auch identitätsstiftende Bedeutung. Das ist nicht nur das Kultgetränk, sondern es ist eben auch vor allem dieses landschaftsprägende Bild.
Ein Apfelweinmuseum sei deshalb genau das Richtige für Hanau. Und der Kreis unterstütze das sehr, auch finanziell.
Insgesamt hat der Main-Kinzig-Kreis 45.000 Euro Zuschuss gewährt. Die Stadt Hanau hat dann auch noch mal was dazugelegt.
Aber mehr Gelder können jetzt eben nicht mehr investiert werden, meint die Vizelandrätin. Trotzdem will der Kreis bei der Sponsorensuche helfen.
Jetzt sind wir aber gerne bereit, Menschen zusammenzubringen. Und ich finde, das Museum jetzt in Hanau lohnt sich.
Denn auch wenn die Räumlichkeiten mit 50 Quadratmeter relativ beengt sind, das Konzept für die Wechselausstellung steht, versichert Uwe Berndt.
Wir starten mit dem hessischen Dreiklang, Bembel, Deckel, Gerippte.
Und er ist fast sicher, dass der Verein das Geld für diese schönen Ausstellungen bald zusammenbringen wird.
Das Apfelweinmuseum in Hanau kann noch nicht eröffnen, denn es fehlt Geld für das Innenleben des Museums, also für Vitrinen, Beleuchtung und Schautafeln. Deshalb sind jetzt Sponsoren gesucht. Infos dazu hatte hr-Inforeporterin Yvonne Koch. Und das war die Sendung hr-Info Hessen mit Anna Magel. Die Sendung gibt es auch als Podcast im Internet auf hr-inforadio.de.